Breitband-Topic.
Nichts bleibt unberührt von der Technisierung, nicht einmal die Zeit, auf der wir gar nicht in dieser Welt sind, wenn wir schlafen. Apps, Messgeräte, Speziallampen, alles Technik, die dafür sorgen soll, dass wir besser einschlafen, durchschlafen und aufwachen.
Ja, aber bringt uns das eigentlich was? Oder ist die Technisierung des Schlafzimmers nur die Fortsetzung des Kuscheltiers mit anderen Mitteln, die keine messbare Wirkung hat, uns aber in den sicheren Schlaf wiegen soll? Matthias Finger mit einem Überblick über den Schlaf 2.0.
Schlafdauer 7 Stunden und 20 Minuten. Tiefschlafzyklen 5. Schnarchgeräusche 1 Stunde und 10 Minuten. Eine Freundin hat in der letzten Nacht mein Schlafverhalten getrackt, also aufgezeichnet.
Dein Smartphone schneidet nachts alle Bewegungen und Geräusche mit, während du schläfst. Und das geht halt folgendermaßen. Dein Handy lege ich also jetzt neben dich auf die Matratze. Und die Bewegungssensoren und das Mikrofon liefern dann die Daten.
Smartwatches zeichnen den Herzschlag auf. Apps registrieren Atemgeräusche, wie bei Patienten auf einer Intensivstation. Dabei sind wir heute gesünder denn je. Am nächsten Morgen wird das Schlafverhalten ausgewertet.
Also wenn ich jetzt hier mal schaue in der App, hast du insgesamt eine Tiefschlafrate von 64%. Das ist schon mal sehr gut, weil die zwischen 30% und 70% liegen sollte.
Apps erinnern uns ans Schlafengehen, wie Mami früher.
23.30 Uhr. Es ist Schlafenszeit.
Smarte Matratzen füllen sich mit Luft, damit wir unsere Liegeposition ändern, sobald wir schnarchen. Und intelligente Bettauflagen sorgen für optimale Schlaftemperaturen, abgestimmt auf unsere Vitalfunktion. Schlafen war früher was für Langweiler. Spielfiguren in Videogames schlummern nie. Begriffe wie Schlafmütze und Penner sind kein Lob. Schlafen war, wenn überhaupt, Privatsache. Mittlerweile steht es im Fokus. Körperbewusstsein ist angesagt. Muckibuden beispielsweise waren früher das Habitat aufgepumpter Prolls. Heute ist das Schindern im Fitnessstudio das neue Clubbing. Und Schlaf ein wichtiges Feld der Selbstoptimierung. Wurde auch Zeit. Schließlich leiden wir Deutschen unter schlechtem Schlaf.
Es sind 6%, knapp 5 Millionen, die behandlungsbedürftige Ein- und Durchschlafstörungen haben. Diejenigen Menschen, die Schlafprobleme in der Nacht haben, da hängt es von der Definition der Studien ab, ob wir dann auf 20% oder 30% der Bevölkerung kommen. Aber in dieser Größenordnung dürfte es sich bewegen.
Ergänzt Schlafforscher Hans-Günther Wes. Ausgerechnet Smartphones und Tablets sollen nun für erholsameren Schlaf sorgen. Dabei hatten sie im Bett lange nichts zu suchen.
Dann ist es so, dass wir dieses helle Licht mit Blaulichtanteil des Sonnenlichtes haben, welches die Melatoninproduktion unterdrückt. Und von der Theorie her ist es dann so, dass wir schlechter einschlafen.
Dank Blaulichtfilter können Apps nun auch gefahrlos unseren Nachtschlaf optimieren. Wir werden effizienter, gesünder und kommen mit weniger Schlaf aus. So die Theorie. Wahlgesänge aus dem Handy lassen uns schneller ruhen oder Dschungelgeräusche. Badekappenähnliche Hauben verströmen pulsierende Töne als Einschlafhilfe. Lampen simulieren den Zyklus der Sonne. Und smarte Wecker holen uns in einer Leichtschlafphase zurück, kurz vor der eingestellten Weckzeit. Mit verbessertem Schlaf sparen wir Zeit und gehen auch noch beschwingt in den Tag. Bei Morgenmuffeln dürfte das sogar ein Dienst an der Menschheit sein.
Matthias Finger über den Schlaf in digitalen Zeiten, Markus. Und ich finde, wenn ich das sagen darf, du siehst sehr ausgeschlafen aus. Und
oh,
ich frage mich genau, ob du im Gegensatz zu mir, die ich keine habe, mit solchen Schlaf-Apps schon mal Erfahrungen gemacht hast.
Nee, ich bin da aus dem Lager. Ich probiere alles aus. Ich habe tatsächlich, also Schlaf-Apps selber, also Einschlaf-Apps habe ich nicht probiert. Eher sozusagen so verschiedene Weckarten, also wo man dann irgendwie Schlafrhythmen ausrechnet und irgendwas sagt, okay, dann und dann musst du mit Licht und so aufwachen. Habe aber das alles nur ausprobiert und dann irgendwann wieder abgeschaltet und bin jetzt wieder beim ganz normalen 6.30 Uhr klingelt der Wecker.
Und wie war das? Was hat es mit dir gemacht?
Nix.
Nix, okay.
Am Anfang war das so, ich dachte, das wäre anders, aber dann war es irgendwie auch egal. Und das Einzige, was ich wirklich jetzt nutze, ist, es gibt ja seit einer Weile auf den Handy-Displays dieses, dass das Handy so ein bisschen röter geschaltet wird, dass das blaue Licht rausgenommen wird. Aber auch da habe ich so den Verdacht, das signalisiert halt mir, okay, jetzt ist es abends, ne, vielleicht Zeit, das Handy irgendwann wegzulegen und nicht so sehr, dass das tatsächliche Licht irgendwas macht. Aber wer weiß.
Also ich glaube fest daran, dass ich selber herausfinden kann, warum ich schlecht schlafe, wenn ich mal schlecht schlafe.
Mhm.
Darum, nee, nicht mit einer App, so mit meinem mit meinem logischen Menschenverstand.
Verstehe. Und das blaue Licht am Handy stört dich nicht an?
Doch, da mache ich Folgendes, weil ich manchmal dann wirklich so im Netz surfe. Ich habe das immer sehr hell und dann stelle ich es nachts so ein bisschen dunkler, dass so der Lichtkontrast nicht so groß ist. Also das mache ich schon, ja.
Okay. Mit der Farbigkeit ist auch so eine Sache, wo man nicht so genau weiß, ob das wirklich was hilft. Aber wir haben ja gestern mit Thomas Penzel gesprochen, wissenschaftlicher Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums in der Charité Berlin.
Das blaue Licht ist ein Faktor, das stimmt. Das blaue Licht trägt dazu bei, dass die Melatoninausschüttung, die normal stattfindet, wenn es dunkel ist, und die hilft, den Rhythmus herzustellen, dass die verzögert oder unterdrückt wird. Manche Leute reagieren darauf empfindlicher, andere weniger empfindlich. Beim blauen Licht wissen wir schon, dass es auch einen Effekt macht. Nur der ist dosisabhängig, der ist auch altersabhängig. Insofern kann man das nicht so ganz allgemein sagen.
Das glaube ich beim Schlafen sowieso. Man kann wenig sehr allgemein sagen, sondern es ist immer wirklich individuell sehr anders. Hast du schon mal, Markus, so mit Schlaftracking, also hast du deinen Schlaf schon mal überwacht, so wie wir das im Beitrag gehört haben von Matthias Finger, was da so passiert bei dir nachts?
Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Also dieses von, man legt das Handy auf die Matratze und das misst dann halt irgendwie, bis hin zu, man hat so einen extra Wecker mit extra Armbändern, die man sich umbinden muss, die dann irgendwie Puls und Schlaflage und sowas messen. Und alles, was ich davon erhalten habe, ist, dass ich, wenn ich morgens schlecht gelaunt aufgewacht bin und wusste, okay, du hast irgendwie doof geschlafen, hat das Gerät mir gesagt, du hast heute sehr unruhig geschlafen. Da dachte ich so, okay, also.
Also war es auch nicht schlauer.
Nee, so richtig viel nicht. Und das hat ja auch Thomas Penzel wiederum gesagt.
Diese Schlaftracker, ein Teil davon ist auch im Schlaflabor untersucht worden, sind zum Teil ganz gut. Da sind wir ganz überrascht. Und wir bekommen auch Patienten oder Menschen, die sagen, schau mal, mein Schlaf ist gestört, mein Smartphone sagt, ich wache so oft auf. Da können die Tracker helfen, Beschwerden, subjektive Beschwerden zu objektivieren. Meistens, zum Beispiel viele von den Smartphones, die man unter das Kopfkissen legt oder einfach nur irgendwo die Bewegung des Bettes messen, sind doch sehr ungenau, weil man weiß nicht, wer mit im Bett liegt und sei es die Katze, die Bewegungen macht. Das heißt, da muss man schon eine gewisse Skepsis behalten.
Und ich habe tatsächlich zu sagen, ich fand das trotzdem spannend, diesen Schlaftracker zu haben und halt frühst zu sehen, wie das ist. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, auch was Herr Penzel gerade gesagt hat, so vielleicht macht mich das auch verrückt. Also in dem Moment, wo man sich sozusagen so genau bei einer Sache überwacht, wo man sonst kein Augenmerk drauf wird, vielleicht fängt man dann erst an irgendwas zu zweifeln und dann habe ich es auch wieder gelassen.
Na, vor allem gibt es ja auch so Strahlungen, weißt du, die vielleicht auch aus der Technik rauskommen und das dann eben auch noch beeinflussen.
Okay, dafür trage ich ja nachts meinen Alu, dann könnt ihr mich auf gar keinen Fall irgendwie erreichen. Das Einzige, was ich mich noch beim Schlafen frage, ist tatsächlich manchmal zum Einschlafen Twitter lesen oder Fernsehen gucken, ist das ein Unterschied?
Ja.
Also für mich nämlich nicht.
Ach so,
weil egal welches Medium ich sozusagen zu mir nehme, ich kann da nicht abschalten. Also ich kann auch nicht zum Fernsehen einschlafen. Aber ich habe natürlich schon oft gehört, dass Leute zum Fernsehen einschlafen, aber Twitter nicht aus der Hand legen können, weil da immer noch was Neues aufkommt. Wie ist es bei dir?
Also ich habe eine private Theorie dazu. Entweder oder. Ich mache ja nicht beides, also doch manchmal schon, aber egal. Also ich sage, Fernsehen ist schädlich fürs Einschlafen, weil ich gucke immer so Serien und zum Beispiel Sopranos, die ist ja ziemlich brutal und da konnte ich dann immer nicht einschlafen. Das muss ich da also lassen. Und bei Twitter, wenn ich den Bildschirm schon abdunkle, dann kann ich irgendwann entspannt drüber einnicken.
Okay, gut, dann können wir also mit einer Kalenderspruchweisheit aufhören. Jeder muss selber wissen, wie er am besten schläft, aber vielleicht nicht so viel Twitter.
Ja. Ein gutes Leben führt zu gutem Schlaf, habe ich gehört, habe ich gelernt.
Hat Herr Penzel gestern auch gesagt. Ja, ein gutes Leben führt zu gutem Schlaf. Also, besser leben, vielleicht ein bisschen Computerspielen, auch da kann man schlafen, darüber reden wir gleich. Jetzt erstmal Musik von Der Wald und Berlino.
Never come back, never come back. Let's dismantle our beating hearts until they come back. Then it's too late, you already know. The hands that grip so tight are letting go. Thank you.
left when all is still and you're alone. Deep, deep inside, you recognize your true self getting nearer. Without a mirror, the world you know, it really lives inside you. It is no place to live without freedom.
Musik von Der Wald und die kommen tatsächlich aus Italien, auch wenn sie einen deutschen Namen für ihre Band gewählt haben.
Ihr Herz scheinen sie aus irgendwelchen Gründen auch an die deutsche Hauptstadt verloren zu haben, denn der Song, den wir gerade gehört haben, heißt Berlino.
Die Stadt, die niemals schläft. Und dann sind wir wieder beim Thema. Schlaf ist das heutige Thema der Breitbandsendung und wir haben uns gerade mit der Technisierung des Schlafes beschäftigt. Jetzt wollen wir uns dem Schlaf im Virtuellen widmen, genauer gesagt in Computerspielen.
Der Mensch nämlich bringt mehr oder weniger ein Drittel seines Lebens mit Schlafen zu und in Computerspielen spielt Schlaf überhaupt keine Rolle oder fast keine Rolle. Und dabei sprechen wir nicht davon, dass Spieler manchmal so begeistert sind, dass sie nächtelang durchzocken.
Nein, nein, es sind die Charaktere der Spiele, die ein ums andere Mal die Welt retten und scheinbar ohne eine Minute Schlaf zu brauchen. Wenn Schlaf vorkommt, dann meist nur so ganz kurz irgendwie als Zeitsprung zum nächsten Tag oder sowas.
Aber warum wird der Schlaf im Computerspiel so vernachlässigt? Das wollten wir vom Kulturwissenschaftler Christian Huberts wissen, mit dem wir über dieses Thema gesprochen haben. Und als erstes haben wir ihn gefragt, welche Funktion Schlaf in Spielen hat.
Also es gibt eigentlich zwei grundlegende Funktionen von Schlaf. Das eine sind eher positive, das ist zum Beispiel, um den Spielstand zu speichern, um Lebensenergie zu regenerieren oder Zeitabschnitte zu überbrücken, die ansonsten ereignislos wären. Also zum Beispiel so eine Nacht in Minecraft. Negative Darstellung von Schlaf wäre dann sowas, dass es quasi so ähnlich behandelt wird wie eine Vergiftung in einem Rollenspiel oder so. Man wird dann plötzlich vom Gegner in Schlaf versetzt und kann nicht mehr vernünftig handeln und ja, ist quasi hilflos.
Und wie wird dieser Schlaf dann dargestellt? Also was passiert, wenn geschlafen wird?
Meistens legen sich die Figuren dann hin und es gibt diese sehr ikonischen ZZZZs, die über den Köpfen schweben. Ansonsten tut sich da meistens relativ wenig beim Schlaf im Computerspiel.
Gibt es in solchen Spielen auch Konsequenzen, wenn man nicht schläft? Also wie wäre es denn mit Zwangspausen? Zum Beispiel, dass man nach 3 Stunden Spiel mal eine Pause macht. Gab es sowas jemals?
Also es gibt zumindest so ein paar Spielentwickler, die sich da auch so in gewisser Weise dem gesellschaftlichen Druck nachgegeben haben, so ein bisschen Verantwortung zu zeigen und zumindest darauf hinweisen, dass man doch auch mal Pausen machen soll und schlafen soll. Zwangspausen direkt sind dann oft eher gebunden, zum Beispiel in Free-to-Play-Titeln, auch an Geldzahlungen. Man wird dann quasi gezwungen zur Pause, aber wenn man bezahlt, kann man dann trotzdem weitermachen. Und in seltenen Fällen, wenn ein Spiel zum Beispiel an die Echtzeit gebunden ist, muss man halt tatsächlich auch im Spiel mal schlafen, weil alle Einwohner des Spiels auch mitten in der Nacht schlafen.
Aber wie ist es denn sozusagen für den Charakter? Also gibt es da Konsequenzen, wenn ich einen Charakter in einem Spiel spiele, dass der dann irgendwie anfängt zu torkeln oder schlechter kämpfen kann oder was man sich vorstellen kann?
Also in den meisten Spielen schlafen die Charaktere einfach nicht, da gibt es null Konsequenzen. Dort, wo es so eine Schlafmechanik hat, ist es meist weniger der Nachteil, den man genießt, wenn man nicht schläft, sondern eher einen Vorteil, den man bekommt, wenn man schläft. Zum Beispiel in World of Warcraft gibt es mittlerweile so eine Mechanik, dass man, wenn man im Gasthof Zeit verbringt oder ein Zelt aufbaut, quasi einen kleinen Bonus dafür bekommt, je nachdem, wie lange man das tut, dann später in den Kämpfen.
Aber warum ist Schlaf im Großen und Ganzen kein ernstzunehmendes Element im Computerspiel, obwohl es doch ein wirklich überlebenswichtiger Vorgang ist, zu schlafen?
Also ich erkläre mir das ein bisschen damit, dass Computerspiele so durchzogen sind auch von eigentlich Ideen des Kapitalismus und der Arbeitsgesellschaft. In Computerspielen leisten wir meistens etwas. Wenn wir nichts leisten, dann sind wir Casual Gamer, die quasi eine Spielerfahrung bekommen, ohne viel dafür tun zu müssen. Und genauso wie eigentlich für die Arbeit, für den Arbeitsplatz, den Arbeitgeberschlaf etwas irgendwie ist, das muss man irgendwie tolerieren, aber am besten wär's nicht da, weil dann mehr Produktivität da ist. Ähnlich gestaltet es sich im Spiel, dass die einfach so darauf gemünzt sind, dass es um Leistung, um Produktivität geht, dass Schlaf dort eigentlich nur eine Störung sein kann.
Aber ist das kulturhistorisch gesehen, nimmt sich da das Computerspiel aus von anderen Medien, weil in der Literatur wie der Schlaf zum Beispiel auch etwas Schönes als die Traumwelt beschrieben. Woher kommt das, dass es dann im Spiel nicht so ist?
Na, Computerspiele waren ja von Anfang an auch einfach eingebunden in Marktgesetze. So, die haben viele Spielmechaniken ja nur entwickelt, weil man Geld mit ihnen verdienen wollte in der Spielhalle. Und die halten sich oft bis heute. Und so ein produktiver Umgang mit Unproduktivität, mit Pausen, mit Passivität, wie man den irgendwie im Film beobachten kann, in der Literatur, im Theater beobachten kann, der entwickelt sich im Computerspiel gerade erst.
Das wäre nämlich meine Frage, wie ließe sich denn Schlaf dramaturgisch gut einbauen, dass es eben wirklich ein sinnvolles Element ist in so einem Spiel?
Also mit Schlaf ist es tatsächlich schwierig. Was es mittlerweile schon gibt, sind viele Spiele, die sowas wie Ruhe oder Meditation einsetzen. Wie ein schönes Beispiel stammt von dem Computerspielforscher und Game Designer Ian Bogost. Der hat ein Spiel entwickelt, das heißt Guru Meditation. Und dort ist es quasi die Aufgabe, möglichst still, entspannt zu sitzen. Und sobald man sich bewegt, sobald man etwas macht, hat man eigentlich verloren.
Aber das ist ja sagen, da ist das ganze Spiel dann der Schlaf. Gibt es auch in, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Spielen andere Umsetzungen von Schlaf als die wir jetzt geschildert haben?
Was halt dann oft gemacht wird, aber das ist eigentlich auch so eine Art Trick, ist halt dann im Schlaf des Protagonisten dann irgendeinen Traum zu zeigen, der dann aber eigentlich auch nur der Versuch ist, quasi den Schlaf irgendwie produktiv zu machen, weil im Traum kann man dann wieder was tun, kann man dann wieder arbeiten, was leisten und irgendwie das Spiel vorantreiben.
Sie sagten, Schlaf im Computerspiel entwickelt sich jetzt gerade erst, das ist jetzt gerade erst im Kommen. Was wird denn da entwickelt? Woran arbeitet man denn da?
Also was sich vor allen Dingen entwickelt, sind Spiele und Spielformate, die eben nicht so stark diesen Leistungsgedanken im Zentrum haben. Es gibt so ein neues Genre, was so spöttisch als Walking Simulator bezeichnet wird, wo es auch einfach zentraler Teil des Spiels ist, mal stehen zu bleiben, nur zu beobachten, sich zu entspannen, etwas auf sich wirken zu lassen, so wie das Schlaf ja auch ist. Schlaf ist ja nichts eigentlich, was wir produktiv einsetzen, was quasi so ein Arbeitsmittel ist, sondern etwas, das mit uns passiert, das man auch einfach mal genießen kann, für das man nichts tun muss, damit es da ist. Und da gibt es immer mehr Spiele, die Ähnliches versuchen, eben uns einfach bestimmten Dingen, bestimmten Erfahrungen auszusetzen, ohne dass wir auch etwas dafür tun müssen.
Aber meditieren und innehalten, das ist ja nicht schlafen. Schlafen ist ja am Ende auch Kontrollverlust, weil wir da ja nun wirklich nicht mehr die Kontrolle darüber haben, was passiert. Spielt das auch vielleicht eine Rolle, dass es so schwer ist, Schlaf da zu implementieren?
Genau, also selbst dort, wo Spiele jetzt nicht versuchen, Arbeitssimulatoren oder so zu sein, haben sie doch halt immer im Zentrum, dass man selbst Wirksamkeit besitzt, dass man etwas machen kann und dem steht Schlaf einfach grundsätzlich entgegen.
Würden Sie trotzdem sagen, es braucht mehr Schlaf in Spielen, was ja, wenn ich jetzt Ihre Worte richtig interpretiere, mehr Kapitalismuskritik bedeuten würde?
Ja, durchaus. Ich glaube, dass Computerspiele schon heute davon profitieren, dass einfach mal nichts passiert oder dass mal weniger der Protagonist quasi mit der Spielwelt handelt, sondern dass man der Spielwelt mehr ausgesetzt ist. Zum Beispiel, indem man kurz schläft und auch mal hilflos ist und quasi mit dem leben muss, was einen die Welt so zumutet.
Mehr Schlaf im Spiel wagen, das fordert der Kulturwissenschaftler und Autor Christian Huberts hier bei uns bei Breitband im Deutschlandradio Kultur.